Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Abstimmung über das Klimapaket wird uns heute beschäftigen. Außerdem Gülle- und Grundwasserschutz auf der Umweltministerkonferenz in Hamburg und der Schutz der Alpen. Das sind einige der Themen dieser Sendung, zu der Sie Britta Fecke herzlich begrüßt. Heute am letzten Tag der Umweltministerkonferenz in Hamburg geht es unter anderem um die Landstrompflicht für Seeschiffe, damit diese nicht so viele Schadstoffe in die Häfen und die Städte ausstoßen. Zudem steht der Insekten- und Grundwasserschutz auf der Agenda, weswegen die Bauern protestieren, weil sie zukünftig weniger Pestizide und Gülle auf den Acker spritzen sollen. Gestern kamen deshalb 4000 Landwirte, unter anderem aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern nach Hamburg. Viele auf ihren Treckern und mit viel Wut im Gepäck. Das traf auch Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan von den Grünen. Julia Weigelt war dabei.
Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan kann diplomatisch sein. Legt den Finger aber auch gerne mal in die Wunde.
Insekten sterben, Nitrat und Stickoxide im Grundwasser.
Dass sie für die zu hohen Nitratwerte verantwortlich sind, wollten die protestierenden Bauern nicht hören.
Ja, sie müssen sich das einmal auch mal anhören. Ich habe hier die Verantwortung, 2 Millionen Menschen in Hamburg mit Grundwasser zu versorgen. Und wir müssen Grundwasser zum Teil aus anderen Landkreisen herbeiholen, weil das Wasser hier in Hamburg zum Teil nicht verwendet werden kann.
Etwa weil durch zu viel Gülle und Dünger auf den Feldern das Grundwasser verseucht wird. Über die Düngemittelverordnung gibt es schon seit Jahren Streit. Die EU fordert von Deutschland Maßnahmen, mit denen die Nitratgrenzwerte endlich eingehalten werden können. Auch die deutschen Wasserversorger fordern strengere Regeln, weil die Wasserreinigung für die Klärwerke immer aufwendiger wird. Deutschland hatte der EU-Kommission schon Vorschläge für eine strengere Düngeverordnung geschickt, die die Kommission aber nicht für ausreichend hält. Deswegen muss die Bundesregierung nachlegen, auch um hohe Strafzahlungen zu vermeiden. Also weniger Dünger und Pestizide auf die Felder? Für Bauern wie Eberhard Hartelt vom Bündnis Forum Natur ist das keine Alternative. Er fürchtet Schädlinge und Schimmelpilze an seinen Pflanzen.
Wenn man uns das Werkzeug da reagieren zu können nimmt, ist das für uns eine existenzielle Bedrohung.
Statt neuer Verordnungen fordert Hartelt die Politik auf, die Bauern bei Entscheidungen besser einzubeziehen.
Weil da kooperativ sehr, sehr viel mehr möglich wäre als über stumpfe Verbote, die uns in der Existenz bedrohen.
Dialog, den die Politik in der Vergangenheit oft mit Verbänden geführt hat. Da gibt es einen Sprecher, an den man sich wenden kann, was vergleichsweise bequem ist. Allerdings, viele Landwirte fühlen sich von den Verbänden, wie etwa dem einflussreichen Deutschen Bauernverband, nicht mehr ausreichend repräsentiert. Den Protest in Hamburg haben die Teilnehmer deswegen selbst organisiert. In den vergangenen Wochen haben sich Tausende über Facebook und WhatsApp zusammengeschlossen. So entstand auch das Bündnis Forum Natur. Auch der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies will mehr mit einzelnen Bauern ins Gespräch kommen, statt nur mit Verbandsfunktionären zu sprechen. Den Ärger der Bauern kann der SPD-Politiker gut verstehen.
Man hat der Landwirtschaft über Jahrzehnte gesagt, macht mehr, macht billiger, nur so überlebt man. Und heute sagen wir der Landwirtschaft, macht es ökologisch besser, sorgt dafür, dass ihr Natur schützt, macht am besten noch weniger und überlebt immer noch.
Was könnte ein Ausweg sein? Höhere Lebensmittelpreise für Verbraucher?
Naja, was heißt, der Verbraucher muss mehr bezahlen? Im Moment zahlt er, glaube ich, relativ wenig, wenn wir uns mal sonntags die Angebote angucken, die da stehen. Also ich glaube nicht, dass wir verhungern müssten, wenn wir für die Landwirtschaft anständige Preise beim Lebensmitteleinzelhandel hätten.
Auch wenn die Vereinbarkeit von Landwirtschaft und Umweltschutz bei der Umweltministerkonferenz im Vordergrund stand, die Politiker befassen sich auch mit der umstrittenen Abstandsregelung für Windräder, die zukünftig 1000 Meter entfernt von Siedlungen stehen sollen. Lies kritisiert, so sei die Hälfte der dafür vorgesehenen Flächen in Niedersachsen nicht mehr für Windkraft nutzbar.
Wenn wir die 1000 Meter aufrechterhalten, dann verfehlen wir die Klimaschutzziele. Also ich meine, so einfach muss man die Antwort definieren, weil es geht nicht, dass man irgendwie auf die Straße geht und für Klimaschutz wirbt und dann, wenn man über das Thema erneuerbare Energien und Windenergie spricht, dann sagt man, nee, da muss aber meilenweit von mir entfernt sein.
Zustimmung erhält Lies von seinem Hamburger Amtskollegen Jens Kerstan von den Grünen. Bundesweite einheitliche Abstandsregeln seien unnötig. Solche Entscheidungen könne die Politik am besten vor Ort treffen. So könne auch der Ausbau von Windkraft gefördert werden, der laut Kerstan dringend nötig sei.
Also wir brauchen weiteren Ausbau der Windkraft, gerade in Schleswig-Holstein, für die Sektorkopplung.
Dafür wird mit Windstrom Wasserstoff erzeugt, der etwa zum Heizen oder für Antriebe genutzt werden kann.
Unsere Projekte mit der Industrie zusammen würden stocken Unsere Wasserstoffstrategie, die wir jetzt verabschiedet haben, würde ins Leere laufen, die würde scheitern, weil dafür brauchen wir sehr, sehr viel Windkraft.
Ob die Minister von SPD, Grünen und CDU geführten Ländern da zusammenfinden, entscheidet sich heute. Denn nachdem die SPD- und Grünen-Minister und die CDU-Minister gestern in getrennten Gruppen beraten haben, werden heute die Beschlüsse gefasst.
Ebenfalls heute während dieser Sendung stimmt der Bundestag über das von der Koalition vorgelegte Klimaschutzgesetz ab. Wir geben Ihnen an dieser Stelle ein paar Eindrücke von der hitzigen Debatte heute früh. Sehr scharfe Kritik kam zum Beispiel von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Er warf Union und SPD vor, Zitat, an der Menschheitsaufgabe Klimaschutz gescheitert zu sein, Zitat Ende. Sie hören ihn hier im Schlagabtausch mit Martin Rosemann. Er ist von der SPD aus Baden-Württemberg in den Bundestag gekommen. Er streitet sich also mit Anton Hofreiter. Anton Hofreiter zuerst.
Viele der Maßnahmen, die Sie hier beschließen, die Sie in Ihren Ministerien erarbeiten, sind im besten Falle ungenügend, im schlechtesten Falle sogar kontraproduktiv. Sie sind an der Menschheitsaufgabe Klimaschutz gescheitert.
Ich würde Sie gerne fragen, wie passt das, was Sie hier erzählen, eigentlich zur grünen Regierungsrealität dort, wo Sie die Verantwortung tragen? Ganz konkret, Herr Hofreiter, ich bin aus Baden-Württemberg. Da stellt Ihre Partei seit 8 Jahren den Ministerpräsidenten, seit 8 Jahren den Umweltminister. Und ich kann Ihnen sagen, was das Erreichen der Klimaziele angeht, ist Baden-Württemberg deutlich schlechter als der Bund. Erklären Sie mir das doch mal.
Martin Rosemann aus Baden-Württemberg versus Anton Hofreiter. Scharfe Kritik an den Plänen der Bundesregierung äußerte auch Frank Sitter von der FDP.
Doch das vorliegende Gesetzespaket verbindet nur das Nutzlose mit dem Teuren. Nutzlos für das Klima und teuer für die Bürger und Bürgerinnen in diesem Land. Ihr Klimaschutzgesetz kennt kein klares CO2-Limit. Ihre verkappte CO2-Steuer mit dem Namen Emissionshandel ist so niedrig, dass sie keine Lenkungswirkung entfalten wird. Und trotzdem sind die Regeln so kompliziert und bürokratisch, dass viele Unternehmen schon jetzt vor hohem Verwaltungsaufwand und vor Doppelbelastung warnen.
Frank Sitter von der FDP aus der Debatte heute Morgen. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen wurden aber nun die wesentlichen Teile des Klimaschutzpaketes beschlossen. Es sollen nun verbindliche Vorgaben zur Reduktion der Treibhausgase geben. Verabschiedet wurde auch eine CO2-Bepreisung. Dazu Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
Wir bringen ja den CO2-Preis jetzt so auf den Weg, dass es am Anfang einen Festpreis geben wird und danach einen Emissionshandel. Ich glaube, jeder, der sich mit der Komplexität beschäftigt, nämlich genau zu sehen, wer muss denn diesen CO2-Preis bezahlen? Welche Unternehmen sind genau betroffen? Weiß, dass wir diese Einführungsphase brauchen werden. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Gesetz auch Bestand haben wird. Es ist ein wichtiger Teil des Klimaschutzpaketes, aber es ist eben auch nur ein Teil. Wichtig ist mir, dass wir das Klimaschutzgesetz haben und dass das ganze Paket jetzt Schritt für Schritt hier verabschiedet wird.
Svenja Schulze war das heute Morgen im Bundestag. Der hat jetzt im Zuge des Klimapaketes auch die höheren Steuern auf Flugtickets beschlossen. Bei der Erhöhung der Luftverkehrssteuer geht es darum, die Flüge im Inland und in EU-Staaten so zu erhöhen und am Ende damit CO2 einzusparen. Zum letzten Mal vor der Vertragsstaatenkonferenz zum Schutz wandernder Tierarten im Februar tagt heute noch der Wissenschaftsrat, kurz CMS, in Bonn. Es geht um die vielen Tierarten, die in ihrer Wanderung zu Futter- oder Brutplätzen behindert werden. Durch Staatsgrenzen, Jagd, aufgespannte Netze, Staudämme, Windkraftanlagen oder auch durch Umweltverschmutzung. Die Gründe der Einschränkung sind vielfältig. Ich möchte mich jetzt den marinen Arten widmen und bin verbunden mit Heidrun Frisch. Sie sitzt in Bonn eigentlich gerade während der Konferenz oder ist Teilnehmer der Konferenz. Sie koordinieren für das Abkommen den Schutz mariner Tierarten. Frau Frisch, wodurch sind die denn besonders behindert?
Ja, guten Tag. Ja, die haben leider mit ziemlich vielen Auswirkungen von menschlichen Aktivitäten zu tun. Wir sind ja im Meer inzwischen auch sehr präsent als Menschen und das hat eine Vielzahl von Folgen, wie von solchen doch eher bekannten Problemen wie Beifang in der Fischerei, über Dinge wie Unterwasserlärm gehen oder Meeresverschmutzung, sowohl chemisch als auch eben zum Beispiel durch Plastik und ähnliche größere Teile, aber auch Probleme wie übermäßige Störungen durch Tourismus zum Beispiel, wenn dieser schlecht gemanagt wird.
Lassen Sie uns doch mal die einzelnen Punkte etwas auffächern. Sie sprachen gerade von dem Beifang. Gerade in der EU wurde der ja eigentlich geregelt, dass der wieder zurück ins Meer soll. Hat sich da was gebessert oder hat sich die Situation insgesamt verschlechtert?
Ach, das lässt sich pauschal eigentlich nicht sagen. Die Sache ist natürlich für das Tier, was im Netz gefangen wurde oder an der Leine und verendet ist, ist es letzten Endes egal, ob es dann wieder im Meer landet oder an Land gebracht wird, verwendet wird, denn es ist so oder so, steht es der Population nicht mehr zur Verfügung. Das kann also so oder so, es ist eine Entnahme aus der Population und damit auch den Individuen, die sich reproduzieren können. Die Länder machen natürlich schon also Bemühungen, den Beifang zu reduzieren und die EU ist da auch sehr aktiv. Trotz aller Bemühungen ist das nach wie vor aber eines der größten Probleme für Meerestiere. Auch die, die halt eben nicht gezielt gefischt werden.
Ich habe gehört, dass es gerade in Afrika ein Problem ist, weil es dann zu Buschfleisch umfunktioniert wird.
Ja, das Problem gibt es auch nicht nur in Afrika, aber das ist inzwischen tatsächlich oft der Fall, dass Beifang, also inzwischen willkommen ist, weil viele von den Fischern vor Ort, die halt hauptsächlich ja für dann auch den regionalen Bedarf oder tatsächlich auch den Bedarf ihrer eigenen Familie fischen, kaum noch Fisch in den Netzen haben. Und auch wenn sie halt eigentlich lieber Fisch wollten, aber wenn dann eben zum Beispiel eine Meeresschildkröte drin landet, die kann man auch essen, dann ist das natürlich willkommen, denn niemand möchte seine Kinder hungrig zu Bett gehen sehen.
Sie haben vorhin auch noch die Verschmutzung angesprochen. Der Plastikmüll ist ja wirklich sehr, sehr oft Thema inzwischen und ist auch, glaube ich, schon bei der Allgemeinheit angekommen. Was für eine Bedrohung stellt das da auch für große Meeressäuger vielleicht?
Ja, also es sind eigentlich mehrere Sachen. Das Offensichtlichste ist eigentlich, wenn sich verheddert wird. Ne? Also zum Beispiel sowas wie nicht mehr genutzte Fischernetze, die dann als sogenannte Geisternetze unterwegs sind oder Leinen, die halt irgendwie im Meer gelandet sind, auch aus der Fischerei oder anderen Zwecken. Das kann halt zu schrecklichen Verletzungen führen, wenn sich die Tiere drin verheddern, dann teilweise ganze Gliedmaßen sich im Laufe der Zeit amputieren oder so. Das andere ist, wenn Müll geschluckt wird. Und das passiert halt eben auch immer wieder. Sie haben das sicherlich in den Nachrichten auch öfter mal gesehen, dass dann ein Wal seziert wird.
Und 22 findet, Kilo, ne?
Genau. Ja. Warum das passiert, ist schwer zu sagen, aber die Fälle häufen sich, sodass man doch davon ausgehen muss, dass das halt keine absoluten Einzelfälle sind. Und ja, wie weit sich das auf die Populationen auswirkt, ist natürlich schwer zu sagen, aber was auf jeden Fall natürlich ein Problem ist, ist das Leid, was dem einzelnen Tier zugefügt wird, wenn es dann halt zum Beispiel langsam verhungert.
Mhm. Ich weiß, dass oft der Haischutz ein Thema war bei der Vertragsstaatenkonferenz. Hat sich denn die Population oder einige Populationen wieder erholt, bestimmte Haiarten?
Da muss ich gestehen, bin ich ein wenig überfragt. Insgesamt fürchte ich aber wahrscheinlich eher nicht, denn Haie sind zwar auch häufig nicht die Zielart in Fischerei, aber auch sehr willkommener Beifang, weil sich eben die Flossen sehr gut verkaufen lassen. Jetzt bei der Tagung hier momentan in Bonn wurde unter anderem auch Vorschläge zur Aufnahme von drei weiteren Haiarten auf den Anhängen der Konvention besprochen. Die sind eben eingereicht worden, werden dann im Februar entschieden, aber der Wissenschaftsrat hat sich die eben jetzt angeschaut, guckt, ob die eben den Kriterien entsprechen, also wirklich bedroht sind und auch wirklich wandernde Tierarten, also die von mehreren Ländern gemeinsam geschützt werden müssen. Alle drei Arten wurden empfohlen, wenn auch also für die Listung, wenn auch teilweise nur für einzelne Populationen oder regionale Populationen. Aber der Handlungsbedarf auch beim Thema Haie ist immer noch sehr groß.
Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt die Überfischung insgesamt?
Ja, also auch das ist, glaube ich, schwer pauschal zu beantworten. Es gibt immer wieder Funde eben auch toter Meerestiere, die in sehr schlechtem Zustand sind, was halt die Ernährung angeht, die also kaum Speck haben, was im Meer ja sehr wichtig ist. Da ist schon davon auszugehen, dass es halt immer schwieriger wird, für die Tiere genug Futter zu finden, um ihren Energiebedarf zu decken. Es ist aber, es sind sehr wenig tatsächlich irgendwie robuste Daten dazu verfügbar. Das ist leider sehr schwierig, das wissenschaftlich zu erforschen, genau. Und es wird sich natürlich bemüht und in den nächsten Jahren wissen wir bestimmt mehr. Aber im Moment wird es mehr als großes potenzielles Problem angesehen, ohne dass man das sehr gut untermauern kann mit starken Daten.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich sprach mit Heidrun Frisch. Sie ist Koordinatorin für das Abkommen über den Schutz von Meeresschildkröten und im Moment tagt sie in Bonn. Die Ökosysteme der Alpen sind besonders empfindlich. Die Bäume etwa sind über 1000 Metern viel größeren Kräften ausgesetzt wie Wind oder vor allem Kälte als unten im Tal. Und das Abschmelzen der Gletscher und das Tauen des Permafrost verändert den Lebensraum noch zusätzlich und bedeutet auch für die Anwohner und Touristen zusätzliche Gefahren. Zu sehen zum Beispiel in den Ötztaler Alpen, wo die hochwilde Hütte so sehr auf dem Permafrostboden ins Rutschen kam, dass sie für immer geschlossen werden muss. Obwohl Lawinenabgänge zunehmen und die Wälder in den Alpen eigentlich geschont werden müssten, damit ihre Schutzfunktion auch erhalten bleibt, beschließen doch sehr viele Menschen, Skigebiete zusammenzusetzen. Der Tourismus spielt zum Beispiel in den Gemeinden Sölden im Ötztal und St. Leonhard im Pitztal eine größere Rolle als der Naturschutz. Dort möchte man die beiden Gletschergebiete, Pitztaler Gletscher und Sölden, miteinander verbinden, um ein noch größeres Skigebiet zu erschließen. Das ist ungefähr so geplant, dass 64 Hektar neue Pisten geplant oder gewalzt werden. Drei neue Gondelbahnen und auch noch einige Beschneiungsanlagen. Protest gibt es aber auch. Andrea Bär berichtet.
Benjamin Stern vom österreichischen Alpenverein steigt in die Seilbahngondel hoch zum Rettenbachjoch.
Da oben der Wind fest, oder geht's?
Der Alpenverein sowie WWF und Naturfreunde sind strikt gegen eine geplante Verbindung zweier Gletscherskigebiete in Tirol. Rund um den linken Fernerkogel, ein etwa 3200 Meter hoher Berg in den Ötztaler Alpen.
Ich gehe auf jeden Fall einmal vor.
Strahlend blauer Himmel, in der Sonne glitzernder Schnee. Oben tut sich ein Alpenpanorama auf und Benjamin Stern zeigt das sogenannte Projektgebiet. Die umstrittene geplante Verbindung der beiden Gletscherskigebiete Ötztal und Pitztal. Benjamin Stern hat auch Karten und Fotos dabei.
So.
Geplant sind unter anderem 64 Hektar neue Pisten sowie eine Mittelstation, für die eine Bergspitze abgetragen werden würde bzw. gesprengt, je nach Lesart. Zudem drei Seilbahnen, ein 600 Meter langer Skitunnel, ein Restaurant, eine Beschneiungsanlage samt Speicherteich. In Tirol gäbe es mehr als 90 Skigebiete, mehr als 1000 Liftanlagen und insgesamt rund 3000 Pistenkilometer.
Und in unseren Augen ist dieses Projekt ein Frontalangriff an die letzten alpinen Freiräume.
Die hochalpine Landschaft, um die es geht, gehört fast ganz der Gemeinde St. Leonhard im dünn besiedelten Pitztal, in dem rund 8000 Menschen leben. Entlang dem Fluss Pitze verlaufen zahlreiche Wanderwege. Doch im Winter fahren Touristen am liebsten gleich hinauf ins Gletscherskigebiet. Der geplante Verbau des Gletschers wäre ein Eingriff in die Natur. Das sagt auch der Bürgermeister von St. Leonhard, Elmar Heid, ganz offen.
Aber trotzdem, in Relation gesehen zu dem, was wir haben und was wir hergeben, seien wir einfach der Meinung, dass das schon irgendwo gerechtfertigt ist.
Mit einem größeren Skigebiet hoffe man einigermaßen konkurrenzfähig zu bleiben.
Ganz klar, das beschäftigt uns auch. Aber das wird das Klima nicht großartig verändern, was da am Pitztaler Gletscher passieren wird.
Elmar Heid verweist zudem auf den bestehenden Naturpark und sanften Tourismus im Tal, den auch Jasmin Walter hervorhebt. Die 37-Jährige betreibt in Mandarfen ein Hotel.
Wir nutzen den Gletscher für unsere Ressourcen im Tal und der Gletscher wird ja nicht schlechter, nur weil man auf ihn skifährt.
Man hat den Eindruck, dass jetzt eine Art Torschlusspanik stattfindet, noch das Letzte rauszuholen. Das ist der falsche Weg.
Findet Gerd Estermann von der Bürgerinitiative Feldring. Der pensionierte Lehrer lebt außerhalb des Tals in Mötz. Gerd Estermann hat eine Online-Petition gegen die Pläne am Gletscher gestartet. Bisher haben mehr als 100.000 Menschen unterschrieben.
Wir brauchen den Tourismus natürlich. Das ist eines der wirtschaftlich wichtigsten Standbeine. Aber es gibt halt wie in allen Dingen Grenzen.
Kritik am Skitourismus gäbe es in Österreich schon seit den 20er Jahren, sagt Robert Groß von der Universität für Bodenkultur in Wien. Diese sei aber erst seit den 60er Jahren ökologisch motiviert.
Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es jetzt jetzt zu derartigen Naturschutzkonflikten um Infrastrukturprojekte, den Wintertourismus betreffend, dass es das schon mal zu der Zeit gegeben hätte. Dass etwas erschlossen wird, das ja ohnehin schon verloren zu gehen droht. Für immer mehr Menschen ist es eigentlich unverständlich.
Auch die hofierten Kunden aus Deutschland könnten genauer hinschauen, wen oder was sie beim Skifahren unterstützen wollen. Das findet der Umwelthistoriker und Skifahrer Robert Groß.
Was wir eigentlich brauchen in den alpinen Gebieten in Österreich, das sind niederschwellig zugängliche Diskussionsräume, wo die Zukunft der Alpen verhandelt werden kann.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Sie heißen Easy Park oder Park Enjoy und versprechen viel, nämlich ohne Ärger und Stress einen freien Parkplatz zu finden. Und das mit Hilfe des Smartphones. Ein Beitrag von Michael Voregger.
Alle Autofahrer kennen die nervenaufreibende Suche nach einem freien Parkplatz. In der eigenen Stadt kennt man in der Regel die besten Möglichkeiten, sein Fahrzeug abzustellen. Bei einer Fahrt in die Nachbarstadt sieht das schon ganz anders aus. Eine schnelle und bequeme Hilfe versprechen verschiedene Apps. Damit das auch klappt, sind sie auf aktuelle und genaue Daten angewiesen. Sven Hansen ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT.
Also die meisten Anbieter am Markt, die arbeiten mit den Daten, die die Anbieter von Parkplätzen halt schon zur Verfügung stellen. Viele moderne Parkhäuser haben quasi eine eigene Inventur im Hintergrund laufen. Das heißt, sie wissen, wie viele Parkplätze frei sind. Und eben diese Informationen können sich solche Apps dann halt abholen im Internet und können das dann halt darstellen, sodass, wenn ich in irgendeine fremde Stadt hineinfahre, mir diese Apps auch sagen können, in welchem Parkhaus wie viele Parkplätze ungefähr frei sind.
Die Anbieter gehen sehr unterschiedlich vor. Einige von ihnen kooperieren direkt mit Parkplatzanbietern. Andere warten darauf, dass sich kommunale, private oder gewerbliche Anbieter bei ihnen anmelden. Die Stellplätze werden dann in das System aufgenommen. Das funktioniert nicht nur in Parkhäusern, sondern auch an Stellplätzen am Straßenrand und im öffentlichen Raum. Henning Gajek arbeitet beim Online-Portal Teltarif.
Stellen Sie sich einfach so einen Parkplatz vor mit so Linien eingezeichnet und in jedem Parkplatz ist dann so eine Keksdose, würde ich mal sagen, im Boden eingelassen, die einen Sensor enthält und dieser Sensor merkt, wenn das Metall eines Fahrzeugs drüber steht, ist belegt und wenn nichts oben drüber steht, dann ist frei. Und dieser Sensor sendet dann diese Meldung belegt frei an eine Zentrale und die sammeln das und wissen dann, welcher Parkplatz frei ist und welcher nicht.
Bei einigen Apps kann man auch nach bestimmten Plätzen suchen lassen. Also nach Parkplätzen für Frauen und für Menschen mit einer körperlichen Einschränkung. Die Internetseite Smart Parking gibt einen Überblick, in welchen Städten welches System funktioniert. Aktuell sind hier 6 Anbieter aufgeführt, die eine App für Smartphones mit einem Android- oder iOS-Betriebssystem anbieten. Hat man einen Parkplatz gefunden, dann kann man mit der App auch Geld sparen. Denn in der Regel zahlen Fahrer 30% zu viel, wenn sie ihr Auto abstellen und am Automaten einen Parkschein ziehen. Sven Hansen.
Man bezahlt dann quasi über die App und kann dann halt einfach von dann gehen, ohne halt überhaupt mit dem Automaten, mit dem Parkplatzautomaten in Berührung zu kommen und mit viel Kleingeld rumzuklimpern. Bei vielen hat es noch einen anderen Vorteil, wenn die Parkdauer doch mal kürzer ist, als ich gedacht habe, kann ich das dann einfach zurückschrauben wieder und gebe dann am Ende nicht ganz so viel aus, wie ich vielleicht in den Automaten geschmissen hätte.
Man muss auch keine Angst vor einem Strafzettel haben, weil kein Parkschein im Auto liegt. Henning Gajek.
Die Politessen sind mit dem Parkplatzanbieter verbunden und schauen einfach in den Computer rein, tippen einfach das Autokennzeichen rein. Ist der bekannt? Dann kommt das Antwort, ja, das Auto steht in der Meierstraße oder auf dem Hugenottenplatz und hat Parkgebühr bezahlt. Und damit ist es für die Politesse erledigt.
Bei vielen Apps kann die Parkdauer auch von unterwegs verlängert werden. Das ist besonders praktisch, wenn der Einkauf oder der Arzttermin länger dauert. Es kann nicht schaden, wenn man Apps von mehreren Anbietern auf dem Smartphone installiert hat. Nicht alle funktionieren überall gleich zuverlässig. Die eine App, die alles abdeckt und alle Parkplätze kennt, gibt es noch nicht.
Michael Voregger mit dem Verbrauchertipp. Nach den Nachrichten erwarten Sie heute ausnahmsweise unsere Kollegen aus Berlin, denn wir schalten wegen eines Warnstreiks zum Deutschlandfunk Kultur. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke.